Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Und ich dachte mir, ich fange einfach mit dem ersten an. Denn wenn der erste Knopf richtig sitzt, dann sind die anderen Knöpfe deutlich leichter zu finden beim Hemd, oder? Deswegen habe ich heute mein Hemd auch zugeknöpft. Normalerweise trage ich es ja offen, aber heute, der erste Knopf hat gepasst, also habe ich den Rest auch zugeknöpft. Der erste Wert, mit dem alles steht und fällt, weil eigentlich alle anderen Werte ihn als Ausgangspunkt haben, der lautet Jesus, unser Fokus. Komm, lass uns mal gemeinsam sagen, Jesus, unser Fokus. Was heißt es, dass Jesus unser Fokus ist? Was bedeutet es, dass er in der Mitte von allem zu finden ist, was wir tun? Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, Kolosser 1, Vers 25 bis 29. Und wir wollen es gemeinsam entdecken und diesen Bibeltext so als Grundlage für diesen Wert auch legen. Es ist ein Bibeltext, in dem es um ein Geheimnis geht und um ganz, ganz viel in euch. Kolosser 1, 25 bis 29. Gott hat mich beauftragt, ich springe noch mal ganz kurz zurück, wer redet hier? Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossea und er redet gerade über Gemeinde. Das ist die Person, die hier gemeint ist mit ihr. Und er erzählt noch mal ganz kurz, was in Christus zu finden ist und warum er die ganze Zeit über Jesus redet. Und wenn wir die ganze Zeit über Jesus reden und er unser Fokus ist, dann gibt uns der Bibeltext ein paar Anhaltspunkte, warum das gut ist. Gott hat mich beauftragt, ihr der Gemeinde zu dienen und so auch bei euch sein Wort voll und ganz zu verkündigen. Es geht dabei um das Geheimnis, sag mal, das seit ewigen Zeiten dem menschlichen Geschlecht verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen enthüllt wurde. Ihnen wollte Gott zeigen, was für ein Reichtum an Herrlichkeit dieses Geheimnis für die anderen Völker enthält. Das ist Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und mit aller Weisheit belehren, denn wir möchten ihn als Menschen darstellen, der in Christus erwachsen geworden ist. Für dieses Ziel setze ich mich mit aller Kraft ein und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir wirkt. Das Geheimnis, über das hier geschrieben wird, ist das Geheimnis Christus in euch. Christus in mir, Christus in dir, Christus in uns. Und das ist diesen ganzen Text über immer wieder präsent. Es geht um Christus in uns. Und hier können wir schon das erste Mal festhalten, der ganze Text redet über ein Plural. Christus in euch ist ein Text, der an Gemeinde geschrieben ist, weil in Gemeinde ein unglaublich großer Schatz zu finden ist. Denn du hast Jesus in dir und du hast Jesus in dir und wenn du an Jesus glaubst, hast auch du Jesus in dir und wir sind gemeinsam unterwegs und bei uns kommt Jesus raus und überall da, wo Jesus rauskommt, passiert Schönheit. Es geht um Gemeinde. Christus in euch. Als ich den Text gelesen habe, musste ich zurückdenken an 1. Kapitel Mose. In 1. Kapitel Mose wird der Mensch geschaffen und er wird beschrieben, dass Gott Staub nimmt, er nimmt Dreck, er nimmt Lehm, formt den Menschen daraus und es wird ganz klar gesagt, wie der Mensch gebaut wird, nämlich in Gottes Ebenbild, Gott ähnlich. Die Art und Weise, wie wir Menschen Beziehung leben, ist Gott ähnlich. Und das ist auch so die Berufung, die Gott in den Menschen reinlegt. Der Mensch wird geschaffen als Gottes Stellvertreter auf dieser Erde. Er soll Gott widerspiegeln in der Schöpfung. Und was Gott während dieses Schöpfungsaktes macht, ist, er bläst seinen Atem in den Menschen. Und in dem Moment, wo der Atem Gottes in den Menschen reinfährt, wird aus einem Haufen Staub eine lebendige Seele, so beschreibt es die Elberfelder Übersetzung, ein lebendiger Mensch. Der Mensch fängt an zu sein und der Mensch in 1. Mose Kapitel 2 fängt an, Gott wiederzuspiegeln. Er ist Gott ebenbildlich, er ist Gott ähnlich. Doch dann rebelliert der Mensch gegen Gott, er steht gegen Gott auf und Gott muss sich vom Menschen trennen. Und was dabei auch ganz stark in Mitleidenschaft gerissen wird, ist die Gott-Ebenbildlichkeit, die eigentlich in uns drin liegt. Weil wir nach außen hin nicht mehr Gott so widerspiegeln, wie er eigentlich ist, sondern im besten Fall eine stark verzerrte Variante von dem, was ihn auszeichnet. Der Sündenfall hat uns Menschen kaputt gemacht. Wir sind nicht mehr in der Lage, ihn so wiederzuspiegeln, wie wir es eigentlich sollten. Aber dann kommt Jesus auf diese Erde und Jesus beseitigt das Problem der Sünde. Er nimmt die Verzerrung weg, weil mit Jesus jetzt etwas Fantastisches kommt. In 1. Mose wurde der Mensch Gott ebenbildlich, als Gott seinen Atem in den Menschen hineinblies. Und als Jesus am Kreuz starb, von den Toten wieder auferstand, wird Folgendes möglich. Wenn wir an Christus glauben, dann kommt Christus in uns, die Gegenwart Gottes. Alle Verzerrung wird aus dem Weg geräumt und wir sind wieder in der Lage, Gott wieder zu spiegeln, so wie es unsere Bestimmung ist. Christus in dir ist Hoffnung auf Herrlichkeit, Hoffnung auf Ewigkeit. Aber durch Christus in dir wird jetzt schon ganz viel Herrlichkeit sichtbar und spürbar durch dein Leben auf diesem Planeten. Weil du jetzt schon anfängst, Gott wiederzuspiegeln, dadurch, dass Christus in dir ist. Und das ist absolut genial. Christus lebt in dir. Er lebt in mir. Enger geht es nicht. Gott will nicht nur mit dir gehen, er geht in dich rein. Er füllt dich wieder ganz neu. Er kommt wieder zurück zu der Bestimmung, die er immer für uns Menschen hatte, dass er mit seiner Gegenwart uns erfüllt. Christus in dir. Die Bibel hat da unterschiedlichste Facetten, wie sie darüber redet. Gott schenkt neues Leben. An einer anderen Stelle redet der Kolosserbrief darüber, dass wir Christus anziehen sollen, als ein ganz neues Gewand. Wir sollen den alten Menschen ablegen und mit Christus bekommen wir etwas ganz Neues. Wir kommen zurück in die Bestimmung, die wir haben. Und diese In-Christus-Dimension, die kommt im Neuen Testament die ganze Zeit vor. In Christus sind wir gerecht. In Christus sind wir geheiligt. Epheser 1, Vers 3. In Christus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Christus haben wir jetzt schon allen Segen, den wir uns vorstellen können. Wenn du an Jesus Christus glaubst, gibt es kein 1 plus mehr. Das ist das Ende der Messlatte. Wenn du an Jesus glaubst, hast du die Garantie dafür, alles zu bekommen, was es gibt für dich. Das ist der Hammer, oder? Weil es nichts anderes braucht, als an Jesus zu glauben. An Jesus zu glauben, ist der Schlüssel, um die geistlichen Segnungen der Himmelswelt zu bekommen. Alles Gutes, alles Schöne bekommst du, wenn du an Jesus glaubst. So, und das ist der erste Knopf, den wir knöpfen wollen. Christus in uns. Darauf legen wir unseren Fokus. So, was ist das konkret? Erstens, Jesus ist das Vorbild. Kolosser 1, Vers 28, den Text, den ich gerade gelesen habe. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und ihn mit aller Weisheit belehren, denn wir möchten ihn als Menschen darstellen, der in Christus erwachsen oder man könnte auch sagen, der in Christus reif geworden ist. Im Supermarkt gibt es 3 verschiedene Kategorien von Obst. Es gibt unreifes Obst, das schmeckt nicht, das sind grüne Bananen, da zieht sich alles im Mund zusammen, das ist pelzig. Dann gibt es faules Obst, das solltest du am besten nicht neben gesundes Obst legen, weil sonst fault das auch. Und es gibt reifes Obst und das ist lecker und das schmeckt richtig gut, oder? Also wie herrlich ist so eine reife Erdbeere im Frühling, die nicht irgendwo aus Ägypten importiert wurde, sondern aus deinem Garten kommt. Eine reife, herrliche, rote Erdbeere. Lecker, lecker schmecker, ey. Und genauso wie es unreifes, faules und reifes Obst gibt, so glaube ich, gibt es auch unreife Christen. Christen, die sich von allen möglichen Lehrmeinungen durch die Gegend katapultieren lassen, die direkt alles glauben, was man ihnen sagt, ohne es an der Schrift zu prüfen und die dadurch empfänglich für ihre Lehre sind. Unreife Christen, die noch nicht bereit sind, ihren Charakter von Jesus verändern zu lassen und deswegen mit einem unreifen Charakter durchs Leben gehen, wo kein Veränderungspotenzial da ist, weil sie glauben, alles ist gut, so wie es ist. Dann glaube ich, gibt es faule Christen, und zwar nicht im Sinne davon, dass sie nichts tun und träge sind, sondern dass sie giftig sind durch die Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen umgehen, geistlichen Druck, den sie auf andere Menschen legen, Irrlehren, die sie glauben und die sie verbreiten. Faule Christen, von denen sollten wir uns fernhalten, genauso wie faules Obst von anderem Obst getrennt gelagert werden sollte, oder? Sonst hast du am Ende einen ganzen Korb voller fauler Äpfel, nur weil einer geschimmelt hat. Deswegen ist auch eine Kultur unserer Kirche, dass wir Irrlehren konfrontieren und mit dir ins Gespräch gehen, wenn du anfängst, hier irgendwelches Zeug zu verbreiten, was nicht am Wort Gottes orientiert ist. Das konfrontieren wir, weil wenn ich es nicht tue, dann haben wir ganz bald einen Korb voller fauler Christen und darauf habe ich keine Lust. Denn ich führe lieber Gespräche mit einem faulen Apfel als mit 100 faulen Äpfeln. Amen. Und dann gibt es reife Christen. Aber woran erkenne ich einen reifen Christen? Beim Obst ist es ja relativ leicht, oder? Da gibt es bei uns die Melonenklopfer, die im Supermarkt die Melonen in den Arm nehmen und da auf magische Art und Weise drauf rumklopfen und dann ganz genau wissen, die muss so und so, die dritte Oktave von links, so muss es klingen, dann ist die Melone reif. Dann gibt es die Erdbeerschnüffler, die sich die Schale bis unter die Nase halten, sodass fast schon das Nasenhaar die Erdbeere berührt und die dann am Geruch ablesen können, ob die Erdbeere reif ist. Es gibt die Avocado-Quetscher, die Avocado drücken, um zu gucken, wie weich sie ist. Und damit ganz, ganz viele Druckstellen hinterlassen, die dazu führen, dass die Avocado unreif wird. Es gibt die Mango-Fummler, die das Gleiche tun und die Mango von allen Seiten bedrücken und betätscheln. Bei Obst ist das relativ leicht, oder? Zu gucken, ist das Ding reif? Im besten Fall beißt du rein und wenn es faulig ist, dann spuckst du es wieder aus. Aber ich möchte nicht, dass du einen Reifetest bei deinem Mitchristen tust, indem du in ihn reinbeißt. Das ist Kindergarten, das macht meine Tochter. Aber ihr verbiete ich das zu tun. Und dir verbiete ich das auch. Wir beißen uns nicht. Wir sind freundlich. Es heißt nicht die beißige Minute, sondern die freundliche Minute. Okay? Also wir können schlecht ineinander reinbeißen. Was ist der Reifecheck für Christen? Der Reifecheck für Christen ist mehr wie Jesus. Der Reifecheck für Christen ist mehr wie Jesus. Christliche Reife wird nicht definiert über die Fette deiner Kreuzkette, die um deinen Hals hängt. Die Reife eines Christen wird dich definiert darüber, wie angemalt deine Bibel ist. Nach dem Motto, je mehr gelb ist und je mehr handschriftliche Notizen, desto reifer. Ich bin bei 50% meiner Bibel angekommen. Oh, ich nur bei 43, du bist viel reifer als ich. Die Reife eines Christen wird auch nicht abgeleitet von den Worship-Moves, die man so macht. Ne? Eine Hand, 50% Reife, beide Hände, 100% Reife, hinknien, oh, der Typ ist schon im Himmel. Christliche Reife wird nicht definiert über das, was wir außen irgendwie sehen. Christliche Reife fängt damit an, dass ich für mich die Entscheidung treffe, ich möchte Jesus ähnlicher werden und ich mache mich auf eine Reise in Richtung Jesus. Weißt du, wir leben in einer heliozentrischen Umgebung. Die Sonne ist das Zentrum unseres Universums. Alles dreht sich um die Sonne. Und genauso wie sich alles um die Sonne dreht, sollten wir uns als ganze Kirche um das eine Zentrum drehen, was fest und was entscheidend ist, und das ist Jesus Christus. Und die Sonne, die hat eine Eigenschaft, die wirkt sich noch nicht auf die Erde aus. Aber wenn die Erde noch ein bisschen näher an die Sonne rankommen würde, dann würde irgendwann die Gravitationskraft der Sonne dazu führen, dass die Erde immer näher an die Sonne rankommt und dann ganz bei der Sonne ist. Gott sei Dank passiert es mit der Erde nicht. Aber für mein Leben wünsche ich mir, dass ich immer näher an Jesus Christus, das Zentrum, rankomme. Seine Gravitationskraft auf mich immer größer wird. Mein Charakter mehr und mehr dem ähnelt, den er hatte. Meine Zielrichtung, meine Prioritäten immer mehr dem gleichen, was Jesus als Priorität hat. Ich möchte gerne immer näher ins Zentrum kommen. Das ist Reife. Wenn ich mich auf den Weg mache, Jesus ähnlicher zu werden. Und jetzt eine gute Botschaft. Das Ganze ist ein Prozess. Reife ist kein Zustand, den ich habe. Reife ist ein Prozess, in dem ich mich befinde. Christsein ist Reife in the making. Jesus nachzufolgen bedeutet, unterwegs zu sein, immer näher an Jesus ran. Immer näher an Jesus ran. Und eine Sache kann ich dir schon sagen, du wirst auf dieser Erde nicht fertig werden. Du wirst nicht komplett fertig sein, wenn du von dieser Erde abtrittst. Aber mein Wunsch für diesen Tag heute, Jesus, ich möchte heute dir ähnlicher sein, als ich es gestern war. Ich möchte 2026 dir ähnlicher sein, als ich 2025 war. Ich möchte mich auf einen Prozess einlassen und in deine Richtung unterwegs sein. Jesus, du bist mein Vorbild. Jesus, ich will gerne so lieben, wie du bist. Ich will so dienen, wie du gedient hast. Ich will Menschen so loben, wie du Menschen gelobt hast. Ich möchte so wertschätzend sein wie du. Ich möchte so klar sein wie du. Ich möchte an der Wahrheit festhalten, wie du an der Wahrheit festgehalten hast. Ich möchte Leidenschaft wie Jesus haben. Ich möchte Glauben wie Jesus haben. Ich möchte Vertrauen wie Jesus haben. So, wir könnten das jetzt durchbuchstabieren für wahrscheinlich jedes gute Substantiv, was wir irgendwo finden im Duden. Jesus ist unser Vorbild. An ihm orientieren wir uns. An ihm alleine. So, wenn ich hier aufhören würde, dann wäre das Evangelium die schrecklichste Botschaft, die du hören könntest. Wenn ich hier aufhören würde zu sagen, im Christsein geht es darum, Jesus ähnlicher zu werden, und ich mache jetzt einen Mic Drop und gehe von der Bühne, dann wäre an Jesus zu glauben das Schlimmste, was dir passieren könnte. Weil du es niemals schaffen wirst. Und der geistliche Anspruch wäre an dich so und deine Lebensrealität wäre so. Und jedes Mal, wenn du wieder versagst, musst du dich in deine Ecke verkriechen, in Selbstmitleid, in Bedauern und in Enttäuschung. Denn was ich festgestellt habe für mein Leben ist, ich schaffe es aus meiner Kraft heraus nicht, Jesus ähnlicher zu werden. Ich falle ständig bei den kleinsten Dingen. Selbst bei den kleinsten Dingen verhalte ich mich wie ein unreifes Kind. Deswegen geht die Botschaft noch weiter. Jesus ist nicht nur unser Vorbild, Jesus ist auch unser Vortrieb. Jesus ist unser Vortrieb. Und hier kommt die zweite Dimension von dem in Christus zu tragen. Der Text endet, Kolosser 1, Vers 28, Paulus beschreibt, dass er sich mit voller Kraft einsetzt für die Gemeinde, mit voller Kraft predigt er das Evangelium, mit voller Kraft ist er unterwegs und scheut keine Mühen, voller Leidenschaft baut er das Reich Gottes, sagt, ich setze mich mit aller Kraft ein, mit aller Kraft setze ich mich ein, Jesus ähnlicher zu werden und vertraue dabei auf das, was er durch seine Kraft in mir tut. Das ist eine Spannung, oder? Auf der einen Seite sagt er, ich setze mich mit aller Kraft ein und dann vertraue ich aber, dass es seine Kraft ist, die es am Ende tut. Also ich setze mich mit aller Kraft ein, Jesus ähnlicher zu werden. Mit aller Kraft setze ich mich ein für die gute Botschaft. Aber am Ende ist es nicht meine Kraft, die mich ans Ziel bringt, sondern ich vertraue auf die Kraft, die in mir wirkt. Und weißt du, wenn du versuchst, Jesus ähnlicher zu werden und wenn du Jesus als dein Vorbild nimmst, aber nicht auf die Kraft setzt, die Gott dir geben möchte, um das zu leben, dann bist du sehr bedauernswert, weil dann gleichst du so ein bisschen wie Fred Feuerstein. Wer von euch kennt Fred Feuerstein? Ich bin einen ganz kleinen Tucken zu jung, ich habe es nicht mehr live gesehen. Ich kenne nur Anekdoten. Aber dieser Fred Feuerstein hatte ein kleines Auto. vorne eine Steinwalze, hinten eine Steinwalze, fette Stämme, die beiden Walzen miteinander verbunden haben und ein Dach aus Tierhaut. Und wenn Familie Feuerstein in dieses Auto eingestiegen ist, dann konnte der gute Mann nicht den Motor starten, sondern musste strampeln. Und dann hast du so an der Seite gesehen, wie seine Füße sich so bewegt haben, er gerannt ist und hat mit seiner Kraft dieses Steinwalzengerät durch die Gegend bewegt. Wenn du versuchst, aus deiner Kraft heraus Jesus ähnlicher zu werden, wenn du aus deiner Kraft heraus versuchst, Jesus nachzufolgen, dann bist du wie Fred Feuerstein. Es kostet unglaublich Kraft und du bist langsam des Todes. Aber das ist nicht das, was Jesus für dich will. Nein, Christus in dir schenkt dir die Kraft zu leben, mit Jesus zu leben, ohne seine Kraft zu nutzen, ist wie wenn du in einen Mercedes einsteigst, ohne den Motor zu starten und machst du die Tür auf und versuchst so Schwung zu nehmen wie auf einem Skateboard. Kannst du machen, wird aber dazu führen, dass du wahrscheinlich nach 2-3 Jahren den Mercedes wieder verkaufst. Du willst den Motor starten, oder? Damit du vom Fleck kommst. Und die gute Nachricht ist, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, wenn wir an ihn glauben, dann schenkt er uns nicht nur ein Ziel, er schenkt uns nicht nur ein Vorbild, sondern er schenkt uns auch den Vortrieb, nämlich die Kraft Gottes, der Heilige Geist, der in dein Leben kommt und der dich in die Lage versetzt, das umzusetzen. In Christus ist eine absolute Kraft. Auf der einen Seite beschreibt in Christus im Neuen Testament einen Status. In Christus sind wir gerecht. In Christus sind wir schon heilig. In Christus sind wir schon gesegnet mit allem. Ist ein Status, den wir haben, für den ich nichts tun muss. Wenn ich an Jesus glaube, Gott schaut mich an und er sieht gerecht, heilig, rein, gesegnet mit allem. Und dann ist aber in Christus auch eine Dynamik, ist ein Prozess. Ich möchte meine Heiligkeit, die ich als Status schon habe, widerspiegeln in der Heiligung. Und dafür möchte Jesus dir Kraft schenken. Ohne Jesu Vortrieb bleibt Jesus ein unerreichbares Vorbild. Ohne Jesu Vortrieb bleibt Jesus ein unerreichbares Vorbild. So, wie kannst du den Motor starten? Wie schaltest du die Zündung an? Wie kommst du an diese Kraft? Du startest den Motor und der Schlüssel dafür ist deine Beerdigung, ist dein Sterben, ist dein Tod oder um es in anderen Worten auszudrücken, ist Glaube. Glaube heißt zu sagen, ich verleugne mich selbst, ich sterbe meinen Fähigkeiten, ich sterbe meinen Plänen, ich sterbe meinen Vorstellungen und nimm damit das neue Leben an, das Jesus für mich hat. Jesus kann dir nur neues Leben schenken, wenn du bereit bist, dein altes loszulassen. Was willst du mit einem neuen Leben, wenn dein altes Leben immer noch da ist? Du musst sterben, damit neues Leben reinkommen kann. Wenn der Wein dir nicht schmeckt und du willst besseren Wein in deine Weinkaraffe reingießen, dann muss der alte Wein raus, damit der neue Wein rein kann. Du musst erst sterben, bevor neues Leben kommen kann. Und sterben heißt, Nein zu sagen zu meinen Plänen und Ja zu sagen zu Gottes Plänen. Sterben heißt, Nein zu sagen zu meiner Fähigkeit, mich zu erlösen und Ja zu sagen zu Gottes Fähigkeit, mich zu erretten. Zu sterben heißt, Nein zu sagen, dass ich es schaffe, ihm immer ähnlicher zu werden. Und Ja zu sagen, dass ich nur in Christus in der Lage bin, in dieses Vorbild hineinzuwachsen. Und weißt du, für dieses Sterben gibt es eine einmalige Entscheidung. Es ist die einmalige Entscheidung deiner Bekehrung, deines Ja-Sagens zu Jesus, dass du dann mit der Taufe bekräftigst. Ja, das ist das Starke am Thema Taufe. Deswegen wurde Taufe auch so gemacht, dass man einmal unter das Wasser ganz untergetaucht wird und dann wieder hochkommt, um das zu symbolisieren. Mit dem Untertauchen sagt man alter Mensch weg und mit dem Hochtauchen sagt man neues Leben da. Mit der Taufe bekennst du dich, mein altes Leben ist vorbei. Ich bin dem alten Lukas gestorben. Ich habe den alten Lukas abgelegt, er soll im Wasser bleiben und verrecken, weg damit. Ich nehme das neue Leben. Ich nehme das neue Leben durch Jesus Christus. Und Madeline hat gerade vorhin schon Werbung dafür gemacht. An Ostern werden wir wieder taufen. wenn Taufe dein Schritt im Glauben ist, dann lade ich dich ein, am Taufkurs mit dabei zu sein. 40 Minuten, wo wir theologisch über die Taufe sprechen und anhand der Bibel uns einfach anschauen, warum Taufe der Hammer ist. Und dann kommt noch ein persönliches Gespräch hinterher, wo wir über deine Entscheidung reden und dich fit machen für diesen Schritt. Es ist eine einmalige Entscheidung zu sterben, aber es ist auch eine tägliche Entscheidung, oder? Es ist eine tägliche Entscheidung, jeden Tag zu sagen, Jesus, ich sterbe meinen Wünschen. Ich sterbe meinem Verlangen, dies oder jenes zu tun. Ich sterbe meinen Plänen, die ich so habe. Ich sterbe der Lüge, es selber schaffen zu können. Es ist eine tägliche Entscheidung, die wir treffen können. Okay, was bedeutet Jesus unser Fokus für uns? Erstens, wir setzen uns Jesus als Vorbild. An ihm orientieren wir uns. In seine Richtung sind wir unterwegs. Wir reifen in ihn hinein. Wir wachsen immer mehr in ihn hinein, immer mehr in das hinein, wer er ist. Und dann ist es aber so wichtig, dass wir ihn auch als Vortrieb nehmen und uns jeden Tag wieder bewusst machen, es ist deine Kraft, die ich brauche, um dir ähnlicher zu werden, Jesus. Was heißt es für uns als Kirche? Für uns als Kirche bedeutet es, in einem ganz einfachen Satz zusammengefasst, den Öli auf unserer Ekklesia-Konferenz an Abend Nummer 1 gedroppt hat. Kirche hat die Botschaft und Kirche ist die Botschaft. In unserer Kirche gibt es eine Botschaft, die du immer hören wirst, und diese Botschaft trägt den fetten Namen Jesus. Es gibt nichts anderes. In jeder Predigt werden wir über Jesus reden. In jeder Kleingruppenzeit reden wir irgendwann über Jesus. Wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, in der Stadt, beim Einkaufen, wie auch immer, dann gucken wir, wo ist eine Möglichkeit, um über Jesus zu reden. Jesus ist die Botschaft, die wir haben. Es ist die Botschaft, die wir in diese Welt raustragen wollen. Es ist die Botschaft, die hinter allem steckt, was wir als Kirche tun. Wenn wir die Stadtinsel veranstalten, ja, dann machen wir eine Hammer-Ferienbetreuung für Kinder unserer Stadt. Damit sie die Botschaft hören, Jesus liebt dich und Jesus will dich retten. Jesus ist immer die Botschaft, die wir als Kirche haben. Und dann haben wir als Kirche aber auch die Botschaft, indem wir uns mehr und mehr prägen lassen von einer Königreichskultur und damit Jesus widerspiegeln, überall da, wo wir unterwegs sind. Kirche hat die Botschaft, Kirche ist die Botschaft. Du hast die Botschaft, du hast Jesus angenommen, du glaubst vielleicht schon an ihn, du hast die Botschaft in deinem Herzen und du darfst darüber reden, ich hindere dich nicht daran. Du darfst darüber reden. Aber du hast auch die Botschaft. Du bist auch die Botschaft. Das, was du widerspiegelst, das werden andere Menschen wahrnehmen. Da, wo du Jesus ähnlich bist in deinem Alltag, da wirst du Menschen segnen und wirst Segensspuren hinterlassen, die Menschen in die Richtung Gottes ziehen. Und ich möchte dich so einladen, heute an diesem Sonntag Ja zu Jesus zu sagen. Ob es ist, dass du heute sagst, ja, Jesus, ich will an dich glauben. Jesus, ich will mich von dir retten lassen und ich will mich in deine Richtung bewegen. Oder ob du sagst, Jesus, ich will erneut sterben. Ich will erneut meine Fähigkeiten hinten anstellen und auf deine Kraft hoffen und mit deiner Kraft rechnen. Ich lade dich ein, heute Ja zu Jesus zu sagen. Nochmal diesen Bibeltext zusammengefasst. In Jesus offenbart sich Gott uns. Er hat sein Geheimnis preisgegeben, als Jesus in diese Welt kam. Mit Jesus bekommen wir das neue Leben, das Gott für uns bereithält. Wie Jesus zu werden, ist das Ziel Gottes für mich. Für Jesus zu leben, ist das einzig Sinnvolle, was es gibt. Und durch Jesus bin ich in der Lage, so zu leben, wie es ihm gefällt. In unserem ganzen Leben dreht es sich eigentlich immer wieder darum, in Jesus, mit Jesus, wie Jesus, für Jesus, durch Jesus. Und ich lade dich ein, an deinem Platz mal die Augen zu schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, wie Jesus dich jetzt gerade zieht und dich zieht in seine Richtung, wie Jesus dich zieht und dich einlädt in seine Gegenwart, dich einlädt in Beziehung, dich einlädt in sein Reich, in dem du gerettet bist, in dem Zukunft und Ewigkeit und neues Leben auf dich wartet. hey, dann lade ich dich ein, heute mutig zu sein und eine Entscheidung zu treffen, an diesen Jesus Christus zu glauben, indem du dein altes Leben hinter dir lässt und dich für das neue Leben entscheidest, das er für dich hat. Wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir das Recht, Kinder Gottes zu sein und haben damit einen Status, der unsere Gegenwart prägt, unsere Zukunft stabil macht und der den Mist unserer Vergangenheit vergibt. Und ich lade dich ein, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hey, dann meld doch dich jetzt gerne, streck deine Hand einmal zum Himmel als ein Zeichen für Jesus, als ein Zeichen von, ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen und entscheide mich für ein neues Leben mit ihm. Ich will mich retten lassen. Wenn du das bist, dann darfst du dich jetzt gerne melden und damit Jesus ein Zeichen geben, dass es dir ernst ist mit dieser Entscheidung. Du darfst die Hand gerne wieder runternehmen und wir als Kirche wollen gemeinsam mit dir ein Gebet beten und beten das gemeinsam mit dir zusammen, sodass du dich einfach mit einklinken kannst. Ein Gebet, wo wir ganz persönlich einfach Jesus unser Leben geben wollen. Du darfst das gerne mitbeten an deinem Platz. Und weißt du, wenn du merkst, es ist für dich mal wieder an der Zeit zu sterben, es ist für dich mal wieder an der Zeit zu sagen, Jesus, ich vertraue nicht meiner Kraft, sondern deiner Kraft. Jesus, ich setze nicht auf meine Pläne, sondern auf deine Pläne. Hey, dann lade ich dich ein, komm, bete dieses Gebet voller Glauben mit und leg dein Leben Jesus hin. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ich sterbe, um neues Leben von dir zu bekommen. Ich will dir nachfolgen. Ich vertraue dir. Ich will dir ähnlicher werden. Bitte schenk mir deine Kraft. Gib mir deinen Heiligen Geist. Und hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Lass uns doch gerne aufstehen. Wir wollen noch ein Lied zusammen singen und kannst dieses Lied gerne nutzen als einen Reflexionsmoment für dich auch, was diese Predigt ganz praktisch für dich persönlich bedeutet. Und dann geh doch gerne nach dem Gottesdienst hier vorne zum Gebetsteam und lass dich segnen für das, was Gott jetzt auch anspricht in dieser Reflexionszeit. Bevor wir gleich das Lied singen und lad dich ein, schließ gerne nochmal deine Augen einfach als Moment der Konzentration, wo du für dich bist. Ich hatte in der Vorbereitung einen Gedanken, den ich ja echt gerne teilen möchte. Ich glaube, das ist eine Sache, die Jesus heute sagen will. Ich habe eine Person gesehen, die sich mitten im Sturm befindet und in einer Season ist, die wild ist, der Wind weht, die Wellen sind hoch, so wie Petrus das erlebt hat in dieser einen Geschichte, die wir in der Bibel finden. Und in diesem Sturm hast du angefangen, auf 1000 Dinge zu schauen. Du hast deinen Fokus auf die verschiedensten Sachen gelegt und dabei Jesus komplett aus dem Blick verloren. Du hörst heute diese Predigt, weil du die Gewohnheit hast, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, aber Jesus ist nicht mehr wirklich das, was scharf in deinem Leben ist, sondern die ganzen Probleme, all das, was schief läuft, ist scharf da und ist klar für dich zu sehen. Und dabei ist Jesus unscharf geworden, ist in den Hintergrund gerückt. Und ich will dir sagen, richte deinen Fokus heute auf Jesus. Mach dein Bild scharf. Fokussiere ihn als das Zentrum deines Lebens, als das Zentrum deines Universums. Das wird nicht bedeuten, dass deine Umstände sich direkt verändern. Es wird nicht bedeuten, dass der Wind sofort zum Stillstand gebracht wird. Aber es wird bedeuten, dass du neue Stabilität und vor allem seinen Frieden erleben wirst. Hey, wenn du das bist, wenn du merkst, ich habe Jesus aus dem Fokus verloren durch 1000 andere Dinge, die gerade auf mich einprasseln. Hey, dann stell den Fokus scharf auf ihn. Nimm ihn in den Blick. Orientiere dich an ihm. Es wird Frieden für dich bedeuten. Und Jesus, ich bete jetzt für die Person, die das betrifft, Herr. Ich bete darum, dass du ihr hilfst, den Blick klar auf dich zu richten. Jesus, du hast die Hand ausgestreckt in ihre Richtung. Deine Hand ist da, deine Hand ist stark und du möchtest Orientierung und Klarheit geben. Du möchtest Stabilität und Frieden schenken, Jesus. Und ich bete jetzt darum, dass die ganzen anderen Themen, die da sind, dass sie in den Hintergrund geraten, dass sie unscharf werden mit der Entscheidung, dich in den Blick zu nehmen, Herr. Und ich bete für deinen übernatürlichen Frieden, der höher ist als alles menschliche Verstehen, dass er wie so eine Welle in das Leben dieser Person hineingespült wird und sich dann aber festhakt, festkrallt und nicht wieder im nächsten Moment verschwindet, Jesus. Herr, gießt du jetzt deinen Frieden aus. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.